Christine Poppe, herzlich willkommen zum Mama Leicht Kongress. Schön, dass du da bist.
Danke dir, ich freue mich über die Einladung.
Gerne. Christine, du bist Mama und du bist auch Coach für Trauma-Integration und auch selbst Autorin. Und als Expertin für neurosystemische Integration begleitest du Menschen dabei, ihre Ressourcen neu zu entdecken und zu stärken. Und mit deiner traumasensiblen Arbeit schaffst du einen achtsamen Raum für nachhaltige Veränderungen und unterstützt Menschen auf dem Weg zur heilsamen Transformation. Christina, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Trauma-Integrationscoach zu werden? Was ist da deine Geschichte dahinter?
Eine große Frage mit einer großen Geschichte dahinter. Ich versuche, sie kurz zu fassen. Ja, ich glaube, meine Geschichte ist, dass ich selber das als sehr heilsam erlebt habe. Also ich bin mit 26 habe ich mich getrennt aus meiner ersten Ehe. Es war eine sehr unglückliche Ehe. Also 6 Jahre lang sind wir verheiratet gewesen. Es war eigentlich die ganze Zeit nicht gut zwischen uns. Und am Ende der Zeit habe ich es dann halt irgendwie geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich mich scheiden lassen darf, trotz meiner sehr strengen, also religiösen Prägung. Und bin dann an einen Therapeuten, also so einen christlichen, der nennt sich therapeutischer Seelsorger. Also der ist halt Therapeut und Seelsorger. Und zu dem bin ich dann irgendwie gekommen und seine Arbeit hat mich so inspiriert. Ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt bei ihm. Und er konnte das halt auch alles so gut kombinieren, den Glauben, das Spirituelle an dem Glauben so. Auch meine, sag ich mal, meine Prägung, die mich so gelehrt hat, dass Gott ein Richter ist, dass er mich verurteilt und so ganz viele Dinge, die konnte er also so gut mir helfen, damit umzugehen und das zu verändern, mein Gottesbild, aber halt auch generell auf einer emotionalen, seelischen, psychischen Ebene zu heilen. Also das ist alles so, dass ich gedacht habe, das, was der macht, das will ich auch machen. So einen Impact auf das Leben anderer Menschen will ich auch haben. Und ja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Ausbildung, die das halt ganzheitlich anbietet, weil es dabei halt, also es geht halt um ganz viel, ne? So die Psyche, der Körper, wie können wir Gedankenstrukturen ändern? Also es gibt so ganz, ganz viele wissenschaftliche Disziplinen, die sich da treffen. Und ich wollte halt nicht einfach nur mit Menschen reden, sondern ich wollte halt das ganze Paket irgendwie. Und da habe ich dann eine Ausbildung gefunden, die das alles beinhaltet und habe die dann halt gemacht. Und seit 2 Jahren biete ich das an und merke auch in der Arbeit, dass es absolut meine Arbeit ist. Also es ist zwar natürlich auch herausfordernd, weil ich sehr viel höre von, also auch furchtbaren Menschengeschichten und so. Aber ich habe halt natürlich auch gelernt, damit umzugehen in meiner Ausbildung. Und ich merke, dass ich da einfach genau an meinem Platz bin. Also ich bin voll im Flow, wenn ich arbeite. Ich bin so voll in so einem Modus, wo ich merke, es ist genau das Richtige einfach.
Sehr schön. Sehr schön. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen tiefer mit in deine Geschichte mit hineinnehmen? Wo war der Moment, wo du gesagt hast, ich hole mir jetzt jemanden, mit dem ich darüber sprechen möchte? Weil viele Mamas, vielleicht sind gibt es Mamas, die jetzt auch zuhören, die so vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind, die auch diese religiösen Prägungen haben, dass Scheidung nicht in Frage kommt zum Beispiel. Oder vielleicht auch andere Ängste haben. Aber mit niemandem wirklich darüber sprechen möchten, weil sie eben diese inneren Blockaden haben. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich darüber sprechen möchte?
Ja, also ich, bei mir war das ein sehr langer Prozess. Ich habe mich sehr lange selber einfach gequält. Ich habe halt selber sehr stark einfach geglaubt, dass ich mich nicht scheiden lassen darf. Und obwohl ich schon von verschiedenen Leuten so Erklärungen und so bekommen habe, warum das eben doch geht, wie man die Bibel auch anders verstehen kann, als so, wie ich es gelernt habe und so. Ich habe mich bestimmt 2-3 Jahre lang wirklich gequält. Und bei mir ging das irgendwann mal bis zu Suizidgedanken. Also ich war selber an dem Punkt, dass ich gedacht habe, entweder ich lasse mich einweisen oder ich bringe mich um. Oder ich lasse mich halt scheiden, aber scheiden geht halt nicht. Also entweder einweisen oder umbringen. So. Und an dem Punkt habe ich dann mich, glaube ich, das erste Mal von meinem Ex-Mann getrennt. Dann hatten wir noch meine Therapie gemacht. Dann bin ich wieder doch nach 8 Monaten zu ihm zurückgezogen, weil ich halt natürlich wollte, dass die Ehe funktioniert. Nach wenigen Monaten habe ich gemerkt, das ist genauso wie vorher. Es bringt alles vorne und hinten nichts. Und da war ich dann viel klarer, da ist es mir leichter gefallen, so das zweite Mal zu sagen, so, jetzt ist, weil ich habe wirklich alles versucht, so. Und dann habe ich mich getrennt und war dann, also viele Menschen haben mich verurteilt, sehr viele haben halt nicht so reagiert, wie ich das gebraucht hätte und so. Und das hat mich in so eine Einsamkeit gebracht. Und dann habe ich mich auch selber, ich habe einfach gemerkt, ich komme da selber nicht raus. Ich habe solche negativen Gedankenkreise, so was ich alles falsch gemacht habe, warum ich schuld bin, ob es überhaupt richtig war, mich zu trennen, dass keiner mich mag, dass ich nie wieder heiraten werde. Das ging in meinem Kopf immer schlimmer, immer schlimmer. Es war wie so ein Kreislauf, der immer schneller und mit mehr Macht irgendwie in mir losging. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, ich komme dagegen gar nicht alleine an, egal wie sehr ich versuche, positiv zu denken und mich irgendwie zu motivieren und keine Ahnung. Und dann bin ich in so eine Kirche gegangen, die waren halt viel freier als das, wo ich herkam. Und da hat mir der Pastor irgendwie sehr gut gefallen. Ich habe so durch seine Predigt Vertrauen zu ihm gefasst, dann habe ich ihn angesprochen. Und der hat mir dann gesagt, er hat mir dann sofort gesagt, dass er sich überfordert fühlt von dem, was ich ihm erzähle. Und dass er mir aber jemanden empfehlen kann, mit dem ich arbeiten kann. Und dann hat er mir diesen Therapeuten empfohlen. Genau, also ich glaube, was mich dazu gebracht hat, war einmal, dass es mir halt so schlecht ging, dass ich gemerkt habe, ich komme wirklich alleine nicht voran. Und dann halt, dass ich jemandem begegnet bin, der halt nicht so war wie mein Umfeld. Also ne, dieser Pastor, der war halt nicht so streng wie die Kirche, aus der ich kam und wie meine Prägung war. Und der hat mich halt gar nicht verurteilt. Und deswegen konnte ich mich ihm gegenüber öffnen und sagen, es geht mir so schlecht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche irgendjemanden. Und was ich daran halt auch so gut fand, war, dass er nicht gesagt hat, ja, okay, komm in meine Seelsorge. So. Sondern er hat halt erkannt, das geht über meine Kompetenz hinaus. Muss jemand arbeiten, der viel mehr Ahnung hat als ich. Ich bin nur Pastor, ich bin nicht Psychotherapeut. Und ich kannte das halt aus meiner vorherigen Geschichte, also aus meiner alten Kirche und der Kirche davor und so weiter, immer so, dass die Pastoren der Meinung waren, sie können alles. Ne? Sie haben ja Gott, mit Gott hat man alles. Und dann weiß man auch alles im Leben und dann gibt man guten Rat, wie Frau, ordne dich einfach unter und dann werden alle deine Probleme sich lösen. Und das führt ja alles zu nichts. Ja, weil die Probleme liegen ja häufig tiefer. Und da muss ich sagen, dass bis heute weiß ich das sehr zu schätzen, dass er nicht gesagt hat, ja komm, ich kümmere mich um dich. So, sondern gesagt hat, sorry, das übersteigt meine Kompetenz. Ich muss dir jemanden empfehlen, der das kann, was ich nicht kann. Genau, und dann bin ich da hingekommen.
Ich finde, also ich höre da ganz viel auch Mut aus deiner Geschichte heraus, dass du diesen Schritt gewagt hast, eben Hilfe zu suchen. Und nicht gedacht hast, okay, da gibt's einfach keine Unterstützung. Ich muss mich da alleine sozusagen durchkämpfen. Und dass du heute eben ein Segen für andere sein kannst, eben durch deine Geschichte. Und ich finde das auch immer so bewundernswert, wie Gott eigentlich auch unsere Schmerzen manchmal nutzt, um auch ein Segen daraus für andere Menschen zu werden. Und dass du eben heute das machst, was du heute machst. Und da möchte ich auch eben auch tiefer einsteigen. Du nennst dich ja Coach für Trauma-Integration. Möchtest du uns aber erklären, wie das genau funktioniert, was das genau eigentlich bedeutet? Wie läuft dieser Prozess ab?
Wie das funktioniert, was das bedeutet, wie der Prozess abläuft. Okay.
Drei Fragen auf einmal.
Ja, ich kann mir kurz sagen, was bedeutet Trauma-Integration und dann, wie das abläuft. Also ganz häufig ist es so, ich mache es mal kurz und einfach, dass wenn wir etwas erleben, was unsere Verarbeitungskapazität übersteigt, also beispielsweise wenn wir Eltern haben, die sich nicht gut um uns kümmern können, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sind sie krank, depressiv oder irgendwas. Und dann müssen wir uns selbst um uns kümmern. Ja, also es gibt sehr viele Kinder, die zum Beispiel, denen wird kein Butterbrot geschmiert für die Schule oder so. Und dann denkt man so, naja, mein Sohn, so Butterbrot schmieren ist doch nicht schlimm. Ne? Das kriegt man ja hin. Aber was solche Kinder erleben, ist dann eine Überforderung. Und das ist jetzt hört sich vielleicht so an, als wäre das gar nicht so schlimm, dass die Eltern sich, also ein Kind nicht mit Essen versorgen oder so. Es gibt ja auch körperliche Gewalt oder so, ja. Aber häufig ist diese Vernachlässigung, die bei Kindern stattfindet, zum Beispiel, mit sehr vielen Folgen belegt. Und das führt beispielsweise dazu, dass dieses Kind erstens diese Überforderung in dem Moment als Kind erlebt und dann später sich von allen Aufgaben des Lebens, für die es dann eigentlich geeignet sein sollte, auch überfordert fühlt. Ja, zum Beispiel wird man Mutter mit 25 oder 30 und merkt dann, dass es einen total stresst, für die Familie zu kochen oder den Kindern Essen zuzubereiten oder so, weil es halt nie jemand für dich gemacht hat.
Mhm.
Und daraus ergeben sich beispielsweise auch Folgen wie beispielsweise Minderwertigkeitskomplexe. Also das Gefühl, ich bin es nicht wert, dass sich jemand für mich kümmert. Oder die Überzeugung, niemals wird sich jemand um mich kümmern, weil man das halt in dem Moment gelernt hat. Und man ist sich nicht bewusst, weil damals meine Mutter mir keine Brote geschmiert hat, habe ich das alles nicht gelernt, sondern man denkt halt, ja, ich bin es halt nicht wert. Es ist nicht für mich. Ja, die anderen, für die ist das Glück, aber für mich nicht. Oder also es entstehen dann halt Überzeugungen, Grundüberzeugungen, mit denen wir dem Leben begegnen. Oder halt auch dieses Gefühl von Überforderung, was dazu führt, dass wir einfach unser Leben auf eine gewisse Art und Weise führen und dann vielleicht sogar denken, ja, das bin ich. Ich bin die, die nichts wert ist, die nichts verdient, die nichts auf die Reihe kriegt. Oder. Und wenn wir das Trauma integrieren, dann ist es so, als ob wir all diese Puzzlestücke zusammenfügen. Also, da war dieses Erlebnis. Deswegen denke ich, ich bin wertlos. Deswegen denke ich, ich kann nichts. Deswegen denke ich, niemals wird sich jemand um mich kümmern. Das kann ja dazu führen sogar, dass ich depressiv bin, jahrelang, weil ich denke, es wird nie anders werden. Niemals wird sich ein Mensch um mich kümmern. Und dieses Gefühl kann halt einfach wirklich aus der Kindheit kommen. Also aus dieser Situation, dass man sich damals nicht gekümmert hat. Und wenn ich das, also wenn ich diese Puzzlestücke zusammenbringe, dann ist das die Integration. Also ich verstehe, das denke ich über mich, so fühle ich mich, so reagiert mein Körper, wenn ich das denke, das passiert dann mit mir. Und dann integriere ich das. Das heißt, das ist wie so eine Geschichte, die ich in ein Buch packe und dann ins Regal stelle. Das ist die Vergangenheit. So, das ist, ich hab's im Archiv abgelegt und es bestimmt nicht mehr mein Leben.
Mhm.
Was die meisten Menschen machen, ist zu versuchen, das zu verdrängen, ja?
Mhm.
Also, so schlimm war das gar nicht. Es hat mir auch nicht geschadet. Ich bin ja auch sehr selbstverantwortlich dadurch geworden. Und es ist auch wichtig, dass Kinder selbstverantwortlich sind. Also, die verdrängen sozusagen das, was es mit ihnen gemacht hat. Und bringen das nicht zusammen, das Ereignis mit den Folgen. Und dadurch bleiben diese Folgen aber halt wirksam im Hier und Jetzt, im aktuellen Leben. Und wenn ich das aber zusammenbringen kann, dann kann ich sagen, okay, es war blöd oder es war furchtbar oder es war schlimm oder wie auch immer ich es empfunden habe. Und es ist in der Vergangenheit abgelegt und nicht mehr mein Leben bestimmt.
Hm. Ich habe da mal so ein, Entschuldigung, sag, erzähl weiter.
Bitte, bitte. Ich war fertig.
Ich habe da mal so ein Bild in Erinnerung, das hat man, irgendwo habe ich das mal gelesen. Er hat gesagt, Trauma ist so, wenn du es nicht verarbeitet hast oder Integration, wie du sagst, integriert hast, ist wie eine offene Wunde, die man ständig irgendwie nur zudeckt, vor allem nicht wirklich behandelt hat und es eitert dann und da kommt immer wieder Eiter raus, ja, und es entzündet sich. Und wenn du es mal verarbeitet hast, integriert hast, wie du sagst, dann ist es einfach wie eine Narbe. Du siehst es, du weißt, es war da, aber es tut nicht weh. Und dann habe ich, also verwende ich auch immer dieses Bild, wenn ich sage, okay, man muss sich damit beschäftigen. Nicht einfach nur wegschauen und zukleben, sondern wirklich auch sich bewusst damit beschäftigen.
Ja.
Und du hast vorhin kurz das Brotschmieren erwähnt, dass nicht irgendeine Mama denkt, oh, ich schmiere in der Früh nicht meinem Kind das Brot, dass sie nicht, oh, es wird traumatisiert oder so. ich glaube auch, das Bewusstsein für Traumas ist ja, und Trauma, das ist ja in den letzten Jahren enorm gestiegen. Und auch in Gesprächen mit anderen Mamas habe ich wirklich auch immer wieder so herausgehört, dass Mamas schon in diese Angst gekommen sind, dass sie ihre Kinder nicht traumatisieren und dann in so Blockaden rutschen und angstgetrieben sind. Ach, ich darf nicht das sagen oder ach, jetzt habe ich das gesagt, mein Kind wird viel mehr traumatisiert sein. ja, also ich würde dich da gerne genau dazu fragen, was ist denn eigentlich ein Trauma? Wie können wir das auch unterscheiden von belastenden Erfahrungen, ohne dass es jetzt immer ein Trauma ist und auch diese Angst ein bisschen nehmen, dass wir als Mamas bei einem vielleicht Wort, das wir nie sagen wollten, dass jetzt ist es raus und dass wir jetzt nicht diese Angst haben, wir haben unser Kind jetzt traumatisiert dadurch.
Ja. Ich glaube, ich würde mal ein bisschen anders antworten, als du jetzt gefragt hast.
Mach das ruhig.
Ich glaube, was natürlich, also ich einerseits glaube ich, dass es total wichtig ist, dass wir diese Angst haben und dass wir diese Angst wahrnehmen, dass wir uns aber nicht von ihr bestimmen lassen. Also das zeigt ja auch, wenn ich, Also Angst, also jedes Gefühl hat ja einen guten Grund. Und die Angst davor, mein Kind zu traumatisieren, zeigt ja auch, ich bin bewusst. Ja, ich möchte nicht Dinge tun, die meinem Kind schaden. Schon gar nicht so weit schaden, dass es wirklich irgendwie nicht mehr beziehungs- und bindungsfähig ist. Und deswegen kann man an der Stelle vielleicht auch sagen, ja, irgendwo ist es ja auch gut, dass ich diese Angst habe, aber sie muss mich halt nicht dominieren. So.
Mhm.
Und was mir da hilft, ist so, also da, also bei allem, was wir haben, egal ob es Angst ist oder andere Gefühle, immer zu gucken, okay, was ist denn der gute Grund dafür? Ja, weil ich habe vielleicht selber etwas erlebt, was etwas mit mir gemacht hat, was ich meinem Kind ersparen möchte.
Ja.
Und dann halt zu schauen, okay, und ich nutze sozusagen dieses Gefühl positiv für mich, um auch wirklich nicht Dinge zu tun, die jetzt traumatisierend sind. Gleichzeitig glaube ich, das ist, was ich zu Beginn meiner Arbeit immer mache, ich bringe Menschen erstmal mit ihren Ressourcen in Verbindung, also mit ihrer Kraft, mit ihren Fähigkeiten. Und ganz häufig ist es so, was beim Trauma passiert ist, dass wir dafür das Gefühl verlieren, was wir für Ressourcen haben, also was die Dinge sind, die uns vielleicht kräftigen und stärken und unterstützen könnten. Oder wer die Menschen sind, die uns unterstützen. Und jeder Mensch, davon bin ich absolut überzeugt, trägt in sich etwas, was unversehrt ist. Ein Kern, ne, egal was mir passiert ist, ganz gleich, was mir passiert ist, etwas in mir ist unversehrt geblieben. Etwas in mir hat Kraft und Stärke. Und ich erinnere mich, als ich zu meinem Therapeuten ging, den ich so toll fand, dass ich da vor ihm saß und sagte, ich bin eine einzige Wunde. Ja, also einfach nur Vollkatastrophe. Ein einziger Unfall sozusagen. Und das ist das, die Wahrnehmung, die ganz viele Menschen haben und die auch Eltern für ihre Kinder haben. Die sehen ihre Kinder nur noch als potenzielle Opfer und als potenzielle, ja, also dass sie halt einfach nichts hinkriegen, dass sie schwach sind, dass man sie beschützen muss. Und das stimmt natürlich alles. Ja, Kinder sind verletzlich. Kinder müssen beschützt werden, aber halt nicht nur. Aha. Und was mein Therapeut damals zu mir gesagt hat, ist, was ich bei dir sehe, ist Stärke. Was du ausstrahlst, ist Kraft.
Aha.
Und als er das gesagt hat, wusste ich, dass das stimmt, weil mir ganz oft vermittelt wurde, dass ich so eine ganz krasse Ausstrahlung von Kraft und Stärke habe. So. Und das ist das, was ich dann auch immer bei meinen Klientinnen suche. Also wo ich so gucke, wo nehme ich wahr, da hat jemand eine gewisse Kraft oder Stärke. Und ich leite auch in bestimmten Sitzungen so an, dass man damit in Berührung kommt, dass man sich selber und seine eigene Kraft und Stärke spürt. Und was ich Eltern an der Stelle weitergeben möchte, ist, dass ihr Kind auch dieses Unversehrte hat, diesen Kern, der unangreifbar ist. Und auch wenn du deinem Kind wehtust, auch wenn du Sachen machst, die nicht gut sind, die vielleicht auch potenziell traumatisierend sein könnten, gibt es dieses Unversehrte im Kind. Und wenn ich kann halt mein Kind immer so behandeln, als ob es ein rohes Ei ist. Oder ich kann halt meinen Blick auf das Kind werfen und mir auch bewusst machen, das Kind hat auch eine gewisse Kompetenz, es hat auch eine Kraft und eine Stärke und ich kann ihm auch ein bisschen was zutrauen. Das ist für mich so ein Gegenpol zu dieser Verletzlichkeit, die auch da ist. Und ich darf beides halt wahrnehmen. Ich kann sehen, ich habe eine Verantwortung und ich muss das Kind schützen. Und gleichzeitig hat es aber auch etwas in sich, was halt Lebenskraft, Überlebenswille ist. Und mit diesem Fokus auf mein Kind zu gucken, also wo sehe ich dieses kraftvolle, starke, was ich fördern kann, was ich unterstützen kann, zu wachsen und nicht nur die Verletzlichkeit zu sehen. Und Trauma ist ja dann, wenn das Kind, also ne, wenn ich einmal zu dem Kind sage, es regt mich gerade so auf, hör auf zu heulen, das ist mir zu laut oder so, ist das natürlich etwas, was verletzend ist, was demütigend ist, was entwürdigend ist, was gemein ist und was auch dem Kind vermittelt, Mama hat jetzt keine Kapazität für mein Gefühl. Und das ist nicht richtig, aber auch wir Erwachsene kommen manchmal an unsere Grenzen. Und wenn ich einmal so reagiere oder in 20% der Fälle so reagiere, aber in 80% der Fälle anders reagiere, dann weiß mein Kind generell, dass es zu mir kommen kann und weinen kann. Ja. Aber dass es halt auch Momente gibt, wo Mama nicht eine Heilige ist, sondern halt ein Mensch mit Fehlern. Und ich glaube, dann kann ich halt in die Reparatur der Beziehung gehen. Dann kann ich mich entschuldigen, hinterher sagen, oh Schatz, es war falsch von mir, dass ich so reagiert habe. Ich war am Ende meiner Kräfte. Mit dir ist alles richtig und es ist auch okay, dass du weinst, aber ich hatte einfach einen schlechten Morgen oder so. Und es tut mir leid und ich möchte immer für dich da sein. Und ne, also dann kann ich das ja wieder reparieren. Und wenn ich sage, das, was ich gemacht habe, ist falsch, dann weiß das Kind ja auch, okay, nicht ich bin falsch, sondern Mama war halt blöd. Mhm. Mhm. Das heißt, es bleibt nicht bei dem Kind hängen, ich darf nicht weinen, ich darf mich nicht zumuten, für meine Gefühle ist kein Platz. Sondern es weiß, okay, Mama hat Scheiße gebaut. Und mit mir ist eigentlich alles okay.
Ja. Wir haben das jetzt eben kurz angesprochen, dieses, man nennt das ja auch transgenerationales Trauma. Wenn wir Trauma, das die wir erlebt haben, oft unbewusst oder auch manchmal bewusst weitergeben an unsere Kinder. Und viele kennen sicher dieses Bild mit dem eine Oma, Mama, ja, Kind und dann, und man gibt immer etwas weiter. Und so, bis sich jemand entscheidet, ich möchte das nicht weitergeben, ich möchte es anders machen. Und viele Mamas in unserer heutigen Zeit möchten es anders machen, als sie es erlebt haben, kommen aber immer wieder an ihre Grenzen und merken so, ach, ich möchte es doch anders machen. Und trotzdem rutsche ich so, ich werde laut, ich sage Dinge, die ich nicht sagen wollte.
Ich auch.
Wie können wir diesen Kreislauf wirklich durchbrechen? Gibt es diese Hoffnung, dass man diesen Kreislauf tatsächlich durchbrechen kann und wie?
Also ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir einerseits milde mit uns selber werden, weil der Prozess fängt bei mir selber an, nicht bei meinem Kind. Also an der Stelle wirklich einen wohlwollenden Blick auf mich haben. Also wie in der Situation, wo ich gerade erzählt habe, dann auch selber sich zu nicht zu rechtfertigen, sondern wirklich zu wissen, okay, es gibt einen guten Grund dafür, dass ich da ausgerastet bin, weil, keine Ahnung, ich hatte Stress mit meinem Ehepartner, ich war total angespannt, weil XY anstand oder so und dann halt wirklich wohlwollend mit sich zu sein, sich selbst nicht jetzt zu rechtfertigen und sagen, okay, das zu sagen, wenn ich so drauf bin, sondern wirklich zu sagen, oh Mann, ey, ich war einfach echt in einer schlechten Verfassung. Und ich glaube, an der Stelle ist immer die Reparatur wichtig. Also es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern in die Reparatur zu gehen, der Beziehung, also dem Kind gegenüber zu vermitteln, was ich gerade gesagt habe, ne, Mama war schuld, nicht du, oder Mama hat blöd reagiert, ich. Und ich glaube generell einfach in die Traumaaufarbeitung zu gehen, also wirklich in eine persönliche Begleitung zu gehen, um das, was uns verletzt hat, zu verarbeiten. Weil aus dem, was mich verletzt hat, habe ich halt Schutzmechanismen entwickelt. Und wenn ich jahrzehntelang, vielleicht 20 Jahre lang bei meinen Eltern gelebt habe oder 18 oder 15 oder so, oder wo auch immer, es kann ja auch im Heim, bei Pflegeeltern, Onkel, Tante, Oma, Opa, was weiß ich wo sein. Aber die Menschen, die mich die ersten Jahre meines Lebens geprägt haben, die haben eine sehr tiefe Spur in mir hinterlassen. Ja, also wir lernen ja vom Abgucken. Ich gucke, wie du dich verhältst und dann gucke ich das als Kind. Und auch wenn wir das nicht wollen, steckt das halt mega tief in uns drin. Und ich glaube, ein Punkt ist, einmal in die Aufarbeitung zu gehen, sich in der Achtsamkeit zu üben, also das wahrzunehmen, wenn ich es mache, wie ich es mache, ohne mich dabei zu verurteilen. Das ist der springende Punkt. Weil die Veränderung fällt halt leichter, wenn ich aufhöre, mich zu verurteilen. Das macht schon was in meinem Gehirn. Also weil die Reaktion, die biochemische Reaktion ist dann auch nicht so krass. Wenn ich jetzt Mist baue und dann verurteile ich mich voll dolle, verstärke ich das Muster wieder. Wenn ich aber mit Wohlwollen drauf gucke und da sage, Mensch, ach Mann, ist mir schon wieder passiert, so ein Mist. Wollte ich ja gar nicht. Ja, mir ging es an dem Tag auch wirklich nicht gut und ach Mann, ey. Wollte ich ja gar nicht. Ich nehme mich selbst in den Arm, und dann gehe ich zu meinem Kind und repariere das. Dann ist dieses Muster schon wieder ein bisschen geschwächt. Man kann das halt immer mehr abnehmen. Und also da wirklich den Perfektionismus sein zu lassen und stattdessen ins Wohlwollen mit sich zu kommen und dann halt immer wieder in die Beziehung zu gehen. Das sind eigentlich die Punkte.
Du arbeitest auch mit dem Nervensystem. Welche Rolle spielt da das Nervensystem? Auch bei diesen Stressmomenten, wenn wir so reagieren, wie wir reagieren als Mamas und auch in Traumamuster kommen. Inwiefern hilft auch, dass wir unser Nervensystem da auch verstehen, um uns auch weniger zu verurteilen und auch mit Schuldgefühlen noch besser umgehen zu können?
Sehr gute Frage. Unser Nervensystem, das ist autonom. Das heißt, es reagiert, bevor ich denke. Ja, also wenn ich zum Beispiel sehe, also eine heiße Herdplatte, nein, anders, wenn ich zum Beispiel ein Messer fallen lasse, ja, dann werde ich schneller nach dem Messer greifen oder wegspringen, als ich denke. Ich denke nicht, oh, ein Messer fällt runter, ich sollte es greifen und dann greife ich und greife. Und dann denke ich so, oh mein Gott, das Messer ist ja fast runtergefallen, jetzt habe ich es gegriffen. So. Und das ist das Nervensystem. Es springt halt schneller, als ich denke, wenn es nicht so wäre, wären wir alle schon länger tot. Ja? Das Nervensystem ist dafür da, schneller zu reagieren, als unser Gehirn denken kann. Und zwar, um uns immer überleben zu lassen. Und das heißt, wenn ich Gefahr wittere, wenn mein Nervensystem aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, Gefahr wahrnimmt, dann wird es ganz schnell reagieren, bevor ich gucken kann. Das heißt, in diesen Situationen mit unseren Kindern, wo wir ausrasten, wo wir vielleicht schreien, wo wir streiten, kämpfen, also die Reaktion des Nervensystems ist immer kämpfen, fliehen, erstarren oder unterwerfen. Also People-Pleasing zum Beispiel und ist Unterwerfung. People-Pleasing ist eine Nervensystemreaktion.
Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Interessant.
Genau. Da bin ich in einem Nervensystemstatus, wo ich denke, ist besser, ich unterwerfe mich und mache alles, was du bist und willst und bin lieb, weil dann kann ich die Beziehung aufrechterhalten und du wirst mir nicht böse sein. Also, ne? Vielleicht ist das auch bei den Eltern gelernt, du musst immer gehorsam sein, du musst dich unterordnen, du musst machen, was die anderen sagen. Und das ist dann so ein Muster, das sich in uns verfestigt, um Gefahr zu vermeiden. Und wenn ich jetzt beispielsweise, das ist auch total manchmal schräg, ja, was ich ganz oft höre von Eltern ist, mein Vater hat mich immer angeschrien, wenn wir zu spät gekommen sind, ich fand es furchtbar und jetzt schreie ich meine Kinder an. Was ist so? Und das ist das Nervensystem. Ich bin in einer Situation, wo wir zu spät kommen und mein Nervensystem in mir erinnert sich, ohne dass es mir das erzählt, ja, das ist so wie damals, als wir zu spät gekommen sind mit Papa. Und ich muss jetzt alle anscheuchen, damit die schneller werden, damit wir nicht zu spät kommen, weil sonst schlägt Papa mich oder schreit mich an oder.
Ja.
Das ist das, was das Nervensystem gelernt hat. Und ich bin mir dessen gar nicht bewusst und denke, warum schreie ich schon wieder? Ich will doch gar nicht schreien. Aber das Nervensystem weiß, hat damals gelernt, mit 8 Jahren oder mit 10 Jahren, wenn wir spät dran sind, dann muss ich Tina, also nur mich, ganz schnell antreiben, damit die zack, zack, zack macht, weil sonst gibt's wieder Ärger mit Papa. Und weil dann aber noch andere Kinder involviert sind, übertrage ich das Verhalten auf diese Kinder und schreie die halt an, wir müssen jetzt schnell los, weil ich eigentlich immer noch versuche, die Gewalt meines Vaters zu verhindern, der ja gar nicht anwesend ist.
Ja.
Wenn ich aber das wieder integriere, so wie ich am Anfang gesagt habe, dann kann einmal mein Nervensystem oder halt die Anteile, die daran beteiligt sind, zum Beispiel mein 8-jähriges Ich, das damals eine Situation war, registrieren, dass die Situation vorbei ist. Dass es nicht mehr nötig ist, auszurasten.
Ja.
Und dann kann ich halt, man nennt das zum Beispiel auch ein Introjekt. Also ich habe etwas gebildet in mir, das so wirkt auf mich und auf meine Kinder, wie mein Vater damals gewirkt hat. Weil wenn ich natürlich mir selber diese Gewalt antue, bevor mein Vater das tut, dann vermeide ich, dass er das tut. Ja? Also wenn ich mich selber antreibe und sage, jetzt schnell, damit wir fertig sind und mich schnell anziehe und fertig bin, dann wird er mich nicht anschreien. Deswegen mache ich das gleiche mit meinen Kindern. Und das liegt daran, dass ich halt getriggert bin. Also die Situation erinnert mich so sehr daran, was damals war, dass mein Nervensystem denkt, okay, ich muss jetzt hier alle antreiben, damit das nicht wieder passiert. Und dann dieses Verhalten an den Tag legt und wir uns im Nachhinein denken, wieso? Ich wollte es doch, ich habe mir doch vorgenommen, es anders zu machen. Wieso habe ich es wieder so gemacht? Ne? Und es liegt halt daran, dass ich mir nicht bewusst bin, woher es kommt. Vielleicht bin ich sogar bewusst, also im Sinne von, ich weiß, mein Vater hat das damals gemacht, ich will es nicht machen, aber auf einer emotionalen, auf einer ganz tiefen Ebene, wo das Verhalten halt gebildet wird, da habe ich es halt nicht zusammengekriegt, diese verschiedenen Teile. Und warum hilft es, das Nervensystem zu regulieren? Also häufig ist es so, wenn wir in solchen Verhältnissen aufwachsen, wo vielleicht viel emotionale, psychische Gewalt war, mal von körperlicher Gewalt ganz abgesehen, dann ist unser Nervensystem häufig in so einem hohen Erregungszustand. Ja, also es gibt so ein, kann das sagen, es ist wie so ein Fluss. Und solange das Wasser in der Mitte des Flusses ist, da wo es hingehört im Nervensystem, ist alles gut. Ja, also so die normalen Probleme des Alltags, mit denen komme ich gut zurecht. Aber wenn mal richtig Stress ist, dann fließt das Wasser übers Ufer. Und dann, aber wenn, also es, vielleicht, wenn ein bisschen Stress ist, dann fließt es übers Ufer und dann kommt es wieder zurück. Wenn ich aber in einem Zustand aufwachse, wo ich ständig gucken muss, dass ich nichts falsch mache, weil ich vielleicht sogar geschlagen werde oder halt angeschrien werde oder weiß ich nicht, was alles passiert, wenn ich falsch handle, dann bin ich in meinem Nervensystem in einem sehr hohen Erregungszustand. Das ist so, als ob das Wasser ständig über dem Ufer ist. Mhm. Und das führt dazu, dass ich halt permanent Gefahr fühle, Gefahr suche und automatisch so reagiere, wie ich gar nicht reagieren möchte. Mhm. Und ich kann das auch so gut kontrollieren, weil mein Nervensystem ist die ganze Zeit so Alarm, Alarm, Alarm. Mhm. Wir müssen irgendwas tun, kämpfen, fliehen. Und das führt dazu, dass ich nicht kommunizieren kann vernünftig. Also ich kann nicht über meine Gefühle reden, ich kann keine Grenzen setzen, kann mit meinen Kindern vielleicht nicht vernünftig reden, mit meinem Partner nicht vernünftig reden, weil ich die ganze Zeit in so einem Alarmzustand bin. Wenn wir unser Nervensystem regulieren, das ist so, als ob wir dieses Wasser, was übers Ufer gelaufen ist, wieder zurück in den Fluss holen. So, mhm. nach und nach. Und einerseits machen wir das Flussbett dadurch größer. Das heißt, ich kann mehr Stress ab, ohne dass es mich stresst. Und andererseits sorgen wir halt, dass immer wieder das Wasser, was übergelaufen ist, wieder zurück in den Fluss kommt.
Mhm. Das hast du sehr schön bildlich erklärt. Also
und das führt halt dazu, dass wir nicht ständig drüber sind, sondern so ein Zen-Modus. Also wir einfach ruhig zentriert bei uns sind, wo wir klar denken können und entscheiden können, okay, mein Kind hat jetzt hier die Milch umgekippt, wie möchte ich damit umgehen? Ja, ich schreie dann nicht los, wie ich es vielleicht noch vor 2 Jahren gemacht hätte, sondern sage dann, ach Mensch, das ist ja schade. Was machen wir denn, wenn Milch umgekippt ist? Mein Kind sagt das Kind vielleicht, ja, ich hole ein Tuch und mache es sauber. Okay, dann mach das halt sauber. Mhm. Ganz, niemand ist entwürdigt worden, niemand ist gedemütigt worden, ja, niemand hat geschrien. Ja. Ne, es ist keine schlimme Situation, das Kind hat noch vielleicht was gelernt, fühlt sich sogar gut, weil es helfen kann, weil es was sauber machen kann, fühlt sich kompetent, fühlt sich selbstwirksam, macht eine gute Erfahrung und ich kann halt bewusst wählen, bewusst entscheiden, anstatt mich von diesen Mechanismen treiben zu lassen, die ich gar nicht möchte. Genau.
Du hast doch ganz am Anfang nochmal auch dein Gottesbild erwähnt. Ich würde vielleicht noch ganz kurz das ansprechen. Wie hat sich da durch auch diese Reise, diese auch Trauma-Integrationsreise für dich, dein Bild über Gott geändert? Und welche Rolle spielt das vielleicht auch für Nervensystemregulation? Und vielleicht auch nur kurz diese Frage, es ist mir jetzt spontan so eingefallen. Inwiefern beeinflussen vielleicht auch Traumas aus der Kindheit unser Gottesbild auch?
Fangen wir mit der Frage an.
Ja.
Ja, ganz häufig ist es tatsächlich, dass das, was wir mit unseren ersten Bezugspersonen erleben, also zum Beispiel in der Regel sind das ja Vater und Mutter, dass wir das übertragen auf unser Gottesbild. Mhm. Also wenn ich einen gewalttätigen Vater hatte, dann denke ich vielleicht, Gott ist gewalttätig. Mhm. Oder wenn man mir jetzt also erzählt hat, Frauen müssen sich unterordnen und Männer dürfen mit Frauen alles machen, was sie wollen und Frauen müssen das alles über sich ergehen lassen, dann denke ich vielleicht auch, dass Gott so ist, dass er entscheidet, wie mein Leben zu laufen hat und ich muss alles über mich ergehen lassen. So. Und generell, also wie wir halt erzogen werden, was uns in der Kindheit über Gott erzählt wird, das prägt sehr stark unser Gottesbild. Weil als Kind, man sagt so bis zum 3. Lebensjahr, sind wir wie so ein offener Krug. Ja, und alles, was du da reinmachst, nimmt das Kind ungefiltert auf. Und wenn ich natürlich da reinlege, da guckt ein Gott von oben, was du machst und wie du dich benimmst und der ist traurig, wenn du nicht gehorsam bist, Jesus weint, weil du nicht gehorsam bist oder ich weiß nicht, was für Zeug, dann manipuliert das dein Kind natürlich massiv und es hat dann vielleicht Angst. Und das macht mit dem Nervensystem, dass man halt in dieser Übererregung ist, dass man gestresst ist. Weil da jemand ist, der mich ständig beobachtet, der es nicht gut mit mir meint, sondern der, vielleicht sagt man nachher, gut mit dir, er bestraft dich ja nur, damit du dich positiv entwickelst oder so. Am Ende, Strafe ist Strafe. Und das führt dazu, dass wir uns nicht verbunden und sicher fühlen. Und ich finde das ganz spannend, weil was ich gelernt habe, ist, wenn wir im Nervensystem reguliert sind, in der Mitte sind des Flusses, dann fühlen wir uns verbunden. Mhm. Ja, also dann habe ich das Gefühl von Verbundenheit zu dir, zu anderen Menschen, zu meinem Partner, zu meinen Kindern, aber auch zu Gott. Mhm. Und dieser Zustand, so wenn ich reguliert bin, dann fühle ich einfach diese Verbindung. Und Gott sagt ja auch, ne, dass er einfach ist. Ich bin.
Ja.
Ich bin einfach. Und das ist diese Verbindung. Das ist nicht, ich mache oder ich will, dass du machst, also, sondern es ist dieses, ich bin, der ich bin. Das ist dieses Sein. Das ist für mich was Gott für mich heutzutage ganz doll ausmacht, dass ich auch einfach sein darf. Dass ich nicht leisten muss, dass ich nicht funktionieren muss. Und dass es ihm einfach nur darum geht, mit mir in Verbundenheit zu kommen. Egal, ob ich Mist gebaut habe oder was weiß ich. Und das, also für mich ist ganz oft so dieses, wenn ich mein Nervensystem reguliere, dass es für mich eigentlich auch immer eine Gottesbegegnung ist. Weil ich dann halt in diesen Zustand komme, wo ich ihn so unfassbar gut spüren kann. Und ich habe so ein Bild inzwischen, aber kann auch jeder ein anderes Bild haben, so einerseits, dass Gott einfach wie der Boden ist, auf dem ich laufe. Also er ist der Grund, der mir Sicherheit gibt. Ja? Er ist nicht der, der sagt, ich erwarte von dir, dass du stille Zeit machst und jeden Tag eine Stunde betest und sondern ich wache morgens auf mit dem Bewusstsein, er ist da. Ich muss nicht zu ihm beten, ich muss nicht mit ihm reden, ich muss nicht die Bibel lesen, ich muss nichts dafür tun, um mit ihm in Verbindung zu sein. Ich muss einfach sein. Er ist auch einfach. So, und das hat bei mir so viel verändert, so dieses Gefühl von, du bist einfach da, ist so schön, dass du da bist. So, das ist so krass einfach. Und klar, ich bete auch manchmal und ich lese auch manchmal oder ne, mache halt Dinge, wo ich weiß, okay, da spüre ich ihn noch mehr, aber es ist nicht so, dass er sagt, ich bin beleidigt, weil du wieder keine stille Zeit gemacht hast oder ich bin dir nicht wichtig, immer kommst du nur, wenn du Probleme hast oder so. Nein, also und ein anderes Bild, was ich habe, ist so, dass ich auf so einem Spielplatz bin. Ich bin ein Kind, ich bin auf dem Spielplatz und da ist eine Parkbank und auf der Parkbank sitzt Jesus wie so ein Vater, der mit seinem Kind auf den Spielplatz geht und sagt, geh, spiel. Und ich darf gehen und spielen und wenn ich ein Problem habe, komme ich zu ihm. Wenn ich irgendwo mich nicht traue, runterzuspringen, dann rufe ich und er kommt und hilft mir. Und es ist nicht, dass er mir dann einen Vorwurf macht und sagt, ja, wenn du spielst, dann hast du keine Lust auf mich. Aber wenn du ein Problem hast, dann oder so, ja. Es wurde mir früher immer so vermittelt, als ob Gott so eine beleidigte Leberwurst ist, die so sich dann wehrt, wenn ich komme, wenn ich nur Probleme habe. So. Aber das ist Bindung, ja. Also ein Kind, das gut gebunden ist, das sicher gebunden ist, das geht, das rennt weg, das entdeckt die Welt, das entwickelt sich weiter und wenn es merkt, oh, hier habe ich ein Problem, hier komme ich nicht weiter, dann rennt es zum Vater oder zur Mutter und sagt, Mama, die haben mich geärgert oder ich weiß nicht, was ich machen soll oder kannst du mir helfen? Und als Mutter freue ich mich, dass mein Kind so viel Vertrauen zu mir hat.
Ja. Ja.
Und so weiß ich, freut er sich über mich, wenn ich sage, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, kannst du mir helfen, komm, so. Und dass er aber nicht die ganze Zeit auch irgendwie sozusagen kontrolliert und kommentiert und so, sondern der chillt einfach auf der Bank, hat Vertrauen in mich und sagt, ja, geh, spiel, entdeck die Welt und wenn was ist, dann meldest du dich halt so. Und es ist halt so eine lockere Verbindung, die aber so sicher ist. So. Inzwischen mein Bild und was ich früher hatte, war, der sagt mir, ja, ist mir egal, wie es dir in deiner Ehe geht und ob du am Stock gehst und ob du vorhast, dich umzubringen, aber trag dein Kreuz und geh. So.
Ja.
Und dann Kreuz auf dich und so. Und das ist natürlich himmelweiter Unterschied, ne?
Ja,
wenn man eine Wahrnehmung von Gott hat oder eine andere.
Auch sehr heilend und nimmt auch, glaube ich, unglaublich viel Druck auf von den Schultern, wenn man auch Gott so begegnet. Und es ändert, glaube ich, nicht nur den Blick auf Gott, sondern auch den Blick auf den Menschen, den Blick auf sich selbst auch.
Absolut.
Und für alle Mamas, die jetzt auch neugierig geworden sind bezüglich deiner Arbeit, wie kann man sich da am besten mit dir verbinden?
Ja, am besten wahrscheinlich über Instagram. Ich habe einen Instagram-Account, der heißt christinepoppe.beratung. Ich habe auch einen Calendly-Link, das ist so ein Kalender, über den man Termine buchen kann. Ich sitze in Hannover und mache Offline-Termine hier in der Praxis oder online über Zoom. Die könnt ihr einfach buchen über den Calendly-Link und ich habe eine Internetseite, christinepoppe.com heißt der Link und dort findet ihr ganz viele Infos über meine Arbeit, meine Haltung, was das Ganze ausmacht und auf der Seite gibt es auch einen kleinen Shop, da kann man mein Buch kaufen. Habe ich geschrieben über meine Trennung und wie sich dadurch auch mein Glaube verändert hat und mein ganzer Heilungsweg, also nicht der ganze, aber ein Teil meines Heilungsweges, wie sich das verändert hat für mich. Und ja, genau, ich glaube, das sind die Punkte, über die man sich mit mir verbinden kann.
Sehr cool. Hast du zum Schluss auch noch abschließende, ermutigende Wörter für die Mamas, die zugehört haben?
Ja, ich glaube, dass wir uns hineinlehnen dürfen in die sichere Verbindung zu Gott, dass er da sein möchte, um uns zu halten, um uns Halt zu geben, dass er keine Erwartungen an uns hat und dass die sichere Bindung, die wir unseren Kindern anbieten möchten, dass wir sie von ihm bekommen. Und dass in uns dieses Unversehrte ist und dass es nur darauf wartet, dass wir es erkennen, dass wir es entdecken und dass wir es halt zum Vorschein bringen, also dass es sich entwickeln kann. Und auch, dass alles, was ihr fühlt, dass das einen guten Grund hat und ihr dem auf den Grund gehen dürft.
Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, dass du einen Teil deiner Geschichte auch mit uns so offen geteilt hast und auch so viel Wissen ganz offen auch mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir, deine Arbeit und deiner Familie alles Liebe und Gottes reichen Segen.
Ich danke dir. Das wünsche ich dir auch.